Weltweit werden rund 365 Millionen Christinnen und Christen wegen ihrem Glauben verfolgt. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Infos auf verfolgung.ch.
Recherchiert.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Ich bin Evelyn Gutknecht und manchmal wünschte ich mir ein Leben, das sich ein bisschen weniger nach Hamsterrad anfühlt. So geht es mir heute und so ist es mir auch schon vor ein paar Monaten gegangen, als ich diese Folge aufgenommen habe, die ihr jetzt hört. Die Folge ist nämlich nicht neu, sondern eine, die ich für uns das Best-of rausgesucht habe. Ich war auf der Suche nach einem bewussteren Leben. Ein Leben, das sich ein bisschen weniger nach Hamsterrad anfühlt, ein bisschen mehr nach Fokus und Sinnhaftigkeit. Auf meiner Suche habe ich verschiedene Menschen getroffen, zum Beispiel Joel und Daniela.
Wieso bauen wir unser Leben immer zuerst um die Arbeit auf und das Bestimmte, wo wir wohnen und unseren Rhythmus und alles? Wieso nicht zuerst einfach mal Gemeinschaft oder mit wem dass wir unterwegs sind und dann die Wohnform und die Arbeit ist dann Teil des gesamten Projekts? Und das hat mich von Anfang an fasziniert zu merken. Okay, was sind eigentlich die Werte, die mir wichtig sind im Leben?
Also ich merke, was ich schon auch sehr hoffnungsvoll auch finde an dem Leben da, ist, weil ich das Gefühl habe, es gibt Antworten auf verschiedene Fragen oder Entwicklungen unserer Gesellschaft, die ich ein bisschen hinterfrage oder auch ein bisschen kritisch sehe. Also eben sage ich, dass so der Individualismus, dass sehr viele Leute einsam sind oder eben auch so die Fokussierung auf Konsum.
Wir hören die beiden dann später noch. Schuld an meiner Suche nach einem bewussteren Leben ist eigentlich eine von meinen letzten recherchierten Folgen. Da bin ich im Kloster Einsiedeln. Ich wollte hier herausfinden, warum man heute noch Mönch wird. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ihr könnt die Folge nachhören. Sie heisst «Mönch werden im 21. Jahrhundert. Warum?». Das Klosterthema hat mich dann nicht ganz losgelassen. Einerseits bin ich nach einem Interview mit einem Mönch aus dem Kloster rausgelaufen und habe gedacht, ui, also ja, das wäre nichts für mich. Zum Glück muss ich das nicht. Andererseits hat es bei mir aber auch eine gewisse Faszination und Bewunderung ausgelöst. Und beim darüber nachdenken habe ich gemerkt, es gibt auch gewisse Aspekte an diesem Klosterleben, die mich wertvoll dunken und wo ich irgendwie auch gerne mehr davon in meinem Leben hätte. Zum Beispiel der Aspekt, dass man als Mönch oder Nonne sehr bewusst lebt. Man trifft ganz bewusst eine Entscheidung, sogar fürs ganze Leben, und zieht das durch. Man hat auch ganz bewusste Zeiten am Tag, wo man sich auf Gott fokussiert, wo man still ist. Im Kloster hat man ja mehrmals am Tag Gebetszeiten, wo man sich so richtig aus dem Alltag rausnimmt und mit anderen zusammen betet oder still ist. Und ich finde das noch eine schöne Vorstellung. Und ich glaube, wenn das so also fix zum Tagesablauf dazugehört, ist es einfacher, um es auch wirklich durchzuziehen. Im Kloster machen wir das ja auch nicht allein, sondern in einer Gruppe. Und das macht es sicher auch einfacher. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, der mich am Klosterleben irgendwie fasziniert: die Gemeinschaft. Klar ist die Gemeinschaft im Kloster einerseits ja sehr begrenzt. Man hat vor allem die anderen Mönche oder Nonnen, die Mitbrüder oder Mitschwestern. Und der Kontakt zur Außenwelt ist eher eingeschränkt. Das wäre von dem her gar nichts für mich. Aber dafür ist man verbindlich füreinander da, auch bis ins höhere Alter. Das gibt ja auch Sicherheit. Ich habe mich dann gefragt, gibt es nicht irgendeine Alternative zum Klosterleben? Weil logischerweise ist das ja nicht für jeden und jede etwas. Schon nur der Punkt, dass man nicht heiraten und Familie gründen, macht das Leben als Mönch oder Nonne nicht so wahnsinnig attraktiv. Meins wäre es ja auch nicht. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, um gewisse klösterliche Elemente in den Alltag einzubauen und durch das bewusster zu leben? Ich mache mich auf die Suche nach Alternativen zum Klosterleben. Bei meiner Suche stosse ich im Internet schon ziemlich gleich auf eine spezielle Klosterform. Das Netzkloster. Das ist, wie es der Name schon sagt, ein digitales Kloster. Gemeinsam online meditieren. Das steht gerade als erstes auf der Webseite. Ich scrolle noch ein bisschen weiter runter. Ein digitaler Raum für analoge Meditation und Achtsamkeit. Aha. klingt schon mal spannend. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich da am richtigen Ort bin, ob das Netzkloster das ist, was ich suche. Aber dann lese ich die paar Ziele und der Fall ist für mich klar. In der uralten Tradition christlicher Mystik verbirgt sich ein Schatz, der im 21. Jahrhundert neu entdeckt werden will. Dieser Reichtum gehört nicht hinter die Mauer von Klöstern und Kirchen. Netzkloster bringt eine Übungspraxis der Meditation in deinen Alltag an den Ort, wo du dein Leben genießt, arbeitest und Herausforderungen meisterst. Ja, das tönt schon ziemlich nach dem, was ich für diese Podcast-Folge suche. Es tönt praktisch und alltagstauglich. Ich möchte gerne mehr über das Netzkloster herausfinden und nehme mit dem Simon Weinreich Kontakt auf. Er ist reformierter Pfarrer und auch Netzabt. Wobei man das mit einem Augenzwinkern muss verstehen. Steht einmal da auf der Webseite vom Netzkloster. Warum, das wollte ich ihn dann noch selber fragen. Wir treffen uns, passend zum digitalen Kloster, auch digital für das Interview. Und als erstes möchte ich von Simon Weinreich gerade schon wissen, was das Netzkloster genau ist.
Netzkloster ist ein digitaler Raum für analoge Meditation und Achtsamkeit. Und das heisst, wir treffen uns online zu stillen Zeiten, Tagzeitengebet. Es gibt Meditationskurs, Einführungen dazu und wir probieren uns über digitale Medien, also über eine App, die wir haben, oder über die sozialen Medien zu unterstützen auf dem Weg von der Kontemplation. Aber eben möglichst alltagstauglich. Also man kann das Netzkloster in einem gewissen Sinn schon mit einem richtigen Kloster vergleichen, aber es hat natürlich ganz viele grosse Unterschiede. Oder? Es ist niemals so verbindlich, man legt kein Profess ab. Man erlebt zwar Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft besteht eben hauptsächlich aus Stille. Ja, es gibt einen Tag im Jahr, wo wir uns in Präsenz treffen, Übungstag, aber sonst sind wir wirklich nur online miteinander verbunden.
Okay, ich finde, es klingt wirklich schon mal nach einer recht alltagstauglichen Sache. Aber so ganz komme ich noch nicht daraus, wie das funktioniert. Muss ich mich da irgendwie verbindlich anmelden oder wie läuft das? Der Simon Weinreich sagt, am besten besuche ich mir mal einen Schnupperabend. Da gäbe es einerseits einen Theorieteil, wo man mehr über die Meditationsmethode vom Netzkloster erfährt. Und es werde auch gerade praktisch, mit zwei Übungen, wo man miteinander meditieren. Wer nach dem Schnupperabend das Gefühl hat, mol, das ist etwas für mich, der kann dann zu den regelmässigen Treffen dazustossen, sagt Simon Weinreich.
Die sind ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben die Laudes einmal in der Woche, die ist 40 Minuten und das ist sehr viel Stille. Also eingeleitet mit einem Bibelwort oder einem Zitat, dann 20 Minuten Stille, 1 Minute Gehen im Schweigen und nochmal 20 Minuten Stille und abgeschlossen mit einem Sagen. Dort muss man also schon ein bisschen Erfahrung haben oder wissen, was fange ich mit mir an und mit meinen Gedanken, wenn ich jetzt so lange einfach in der Stille bin. Und wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung hat, dann haben wir die Meditationskurs, da haben wir eine kurze Variante, Formatio, oder die längere Variante, die dann 3 Monate geht, Novatio. Und dort lernt man eben verschiedene Techniken, wie kann ich meine Aufmerksamkeit so ausrichten, dass ich ganz im Moment kann sein und nicht abschweife mit meinen Gedanken. Dann haben wir die Komplett, das ist eine Obig-Meditation. Die ist eher liturgisch, also mit einem Gebet, das im Wechsel gesprochen wird, mit einem kleinen Impuls, aber auch mit 2 stillen Zeiten. Und dann gibt es noch die Sext, das ist eine Mittagsmeditation, die ist einfach 20 Minuten Stille. Und wer wirklich täglich möchte dranbleiben möchte, da haben wir 2 Gruppen, die treffen sich jeweils am Morgen, die eine um 6, die andere um 8, um miteinander zu schweigen, 20 Minuten.
Also da tut man sich einloggen online und dann trifft man sich virtuell einfach zum Schweigen.
Richtig. Und okay. Genau, also wenn ich das Leuten erzähle, dann kommt immer wieder die Reaktion, geht das und ist das nicht total komisch und dann kennt man die Leute ja vielleicht nicht so recht und so. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht und höre das auch von unseren Leuten, die jetzt dabei sind, dass es eben eigentlich gar nicht komisch ist, sondern eine ganz schöne Qualität hat. Ich nehme wahr, dass viele Menschen auf der Suche sind nach Stille und das aber schlecht schaffen, so aus eigenem Antrieb jetzt einfach sagen, doch, jetzt sitze ich an und bin 20 Minuten einfach still. Wenn man aber eben noch andere Leute hat, die jetzt gleichzeitig auch in die Stille gehen, dann ist es wie einfacher, dann bleibt man eher dran. Und man kann auch, also die meisten haben dann den Computer irgendwie so auf die Seite gestellt, also man schaut sich ja nicht an, die meisten haben auch die Augen zu. Und dann wird es immer eingeleitet, die Stille, durch irgendein Wort oder eine Bibelfers.
Es hilft einem wie auch verbindlich, dann dabei zu sein, oder? Weil sonst ist es vielleicht schwierig, am Morgen aufzustehen und ja, sich selber kann man immer mal sagen, ach komm, heute lerne ich es. Aber wenn man wie weiss, die anderen sind auch dabei, dann motiviert das so ein bisschen. Ist das
genau,
die Idee?
Genau. Und es gibt wirklich eine schöne Verbundenheit auch online. Das funktioniert sehr gut. Und wir tun auch wie so Hardware, sage ich mal, zur Verfügung stellen, dass man sich daheim kann, Platz einrichten, also Gebetsbänke kann man bestellen oder Kerzen. Und dann kann man sich daheim einen Ort einrichten, wo es einem wohl ist und wo man ungestört ist. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut und hilft.
Jetzt, wenn jemand, also ein Mönch oder eine Nonne, der ins Kloster geht, hat ja sehr fest so den Wunsch nach einer Gottessuche oder eben so die Zeit im Gebet mit Gott. Beim Meditieren geht es da auch um eine Verbindung zu Gott herstellen, jetzt bei euch? Oder ist es vor allem Meditation im Sinn von, ich gehe in die Ruhe für mich selber, Achtsamkeit etc.?
Das Netzkloster ist ganz klar christlich ausgerichtet. Und eben, wenn man heute von Meditation redet, die meisten verbinden das gerade entweder mit dem Buddhismus oder mit säkularen Formen von Achtsamkeit, Meditation oder so. Und im Netzkloster nehmen wir gewisse Methoden auf, jetzt auch aus der säkularen Meditation, aber es geht eigentlich schon darum, zum in der Stille dann auch Gott zu begegnen. Das ist schon unser Ziel.
Aber können auch Leute mitmachen, jetzt, die sagen, ja, jetzt mit Gott habe ich noch nicht so Berührungspunkte gehabt oder noch nicht so Erfahrung. In die Kirche würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber irgendwie finde ich es gleich ein bisschen spannend.
Klar, auf jeden Fall. Also da sind wir sehr, sehr offen. Wir haben auch ganz unterschiedliche Leute im Netzkloster mit unterschiedlichen Hintergründen. Leute, die irgendwo in einer Gemeinde sind und dort auch regelmässig in Gottesdienst gehen, live vor Ort. Aber dann haben wir auch Leute, die sind austreten oder gar nie irgendwie kirchlich sozialisiert worden. Das finde ich auch als schön am Netzkloster, dass eben so eine bunte Mischung an Leuten zusammenfinden, wo sich aber wie treffen in dem Punkt, dass sie wollen, in der Stille schon auch, das ist auch ein Aspekt, oder? Zur Ruhe kommen, zu sich zu kommen. Aber wie gesagt, es ist immer eingeleitet mit einem Bibelwort und abgeschlossen mit einem Segen. Also wenn man da nichts dagegen hat, dann ist man sehr herzlich willkommen.
Alle die Angebote vom Netzkloster sind online. Es gibt nur einen Tag im Jahr, wo man sich richtig in Präsenz trifft. Und sonst trifft man sich eben wirklich einfach zum Schweigen und Meditieren am Kompi oder Smartphone. Ich frage Simon Weinreich, warum diese Art von Gemeinschaft für ihn Qualität hat.
Wir leiten das immer ein mit, wir sind verbunden im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und irgendwie zu wissen, jeder und jede sitzt jetzt irgendwo verteilt eben auf dem ganzen Erdball, aber man ist trotzdem verbunden in Gott, das macht für mich das aus.
Jetzt möchte ich aber noch wissen, warum der Simon Weinreich Netzabt ist. Eben, der Titel ist in Anführungszeichen. Das, weil seine Aufgabe nicht mit der von einem richtigen Abt in einem richtigen Kloster vergleichbar ist. Er tut vor allem organisieren und ein Stück weit ist er auch Seelsorger, erzählt er.
Es gibt dann immer wieder Menschen, die sich melden, die gerade jetzt durch die Zeit in der Stille, da ist man auch sehr auf sich selber zurückgeworfen und dann ja, merkt man vielleicht gewisse Muster, die einfach immer wieder kommen, die einen beschäftigen, die man mal möchte, miteinander anschauen möchte. Und dann stand ich das auch zur Verfügung, dass man mich anschreiben kann. Und dann trifft man sich online für so ein Gespräch. Oder ich mache eine Triage und verweise jemanden dann weiter, wenn ich weiss, die Person wohnt dort und dort und dort gibt es jemanden Gutes, wo sie könnte, sich einmal melden. Das gehört sicher auch noch zu meinen Aufgaben dazu.
Und was fasziniert dich daran?
Was fasziniert mich daran? Ja, ich bin selber, also so die Mystik hat mich eigentlich schon so im Studium gepackt. Ich habe dort die Thesee sehr geliebt, dort liebe ich es immer noch, die Gesänge. Habe dann mit meiner Funktion als Assistent im Unipfarramt Basel habe ich Thesee-Gebet geleitet und bin dann auch nach Thesee gereist. Und habe dann vor so 4-5 Jahren mich vertieft angefangen mit der Mystik beschäftigen und bin dann aufs Netzkloster gestoßen und habe das Projekt einfach genial gefunden und finde es immer noch genial, wie es eben schafft, so viele Vorteile, die ein klösterliches Leben mit sich bringt, so für einen Alltag aufzubereiten, sage ich mal, dass es ja, dass man es wirklich kann leben neben Job, Familie und Hobbys und so weiter. Und das finde ich der grosse Vorteil, was das Online-Format mit sich bringt.
Die Vorteile von diesem Online-Kloster sehe ich. Und ich glaube, das Angebot des Netzklosters könnte zu einem bewussteren Leben führen. Und das kann ein Stück weit auch eine Alternative zum Kloster sein. Einmal wenn es darum geht, regelmässige Zeiten von der Stille in den Alltag einzubauen. Und das eben nicht einfach allein zu machen, sondern mit anderen zusammen. Ich glaube aber, dass das Netzkloster schon vor allem für Leute ist, die das Digitale sehr schätzen. Wer es gegenüber und echte, tiefe Gemeinschaft sucht, kommt da vielleicht ein bisschen weniger auf seine Kosten. Ich mache mich noch weiter auf die Suche nach einer Alternative fürs Leben im Kloster. Wobei, ich muss mich eigentlich gar nicht selber auf die Suche machen. Kurz nachdem ich mich für das Thema dieser Podcast-Folge entschieden habe, hat unsere Redaktion nämlich ein E-Mail bekommen. Liebe Redaktion, ich bin vor kurzem nach Momirei gezogen und in die zweijährige Probezeit bei der Kommunität Don Camillo eingestiegen. Es ist ein sehr spannender Prozess, in diese neue Lebensform reinzufinden, die nach anderen Prinzipien und Werten aufgebaut ist. Diese aktuelle Dynamik bei Don Camillo, aber auch die Tatsache, dass neue Formen von Gemeinschaft und Kirche sein ein Thema der Stunde sind, bewegt uns dazu, euch ein Interview anzubieten. Wärt ihr offen dafür? Liebe Grüße, Daniela. Das Mail von Daniela kommt wirklich genau richtig. Ich habe das Gefühl, das, was sie da beschreibt, das könnte gut zu meiner Suche nach Alternativen zum Klosterleben passen. Momirei ist mir schon ein Begriff. Ich weiss, dass das ein Gästehaus im Kanton Neuenburg ist, wo Gruppen und Einzelpersonen Ferien machen können oder auch Seminar besuchen. Ich nehme mit Daniela Kontakt auf und mache mit ihr ab, dass ich sie zum Momirei besuchen kann. Bis es soweit ist, habe ich Zeit, um mich noch ein bisschen schlau zu machen, weil, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt schon nicht so viel Ahnung von Kommunitäten. Was ich weiss, ist, dass in einer Kommunität Leute zusammenwohnen und auch das Geld zusammen teilen und ja, dass der Glaube da irgendwie auch eine Rolle spielt, aber mehr nicht. Darum frage ich einmal mehr das Internet. Eine Kommunität, was ist das überhaupt? Duden definiert es so. Gemeinschaft, Gemeingut oder ordensähnliche evangelische Bruderschaft mit besonderen religiösen oder missionarischen Aufgaben. Bei meinen Recherchen bleibe ich dann auch noch auf der Webseite der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, hängen. Dort hat der Rat der EKD einen Text veröffentlicht, wo es um Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften geht. Ich erfahre dort, dass der Begriff Kommunität in einem engeren und einem weiteren Sinn gebraucht wird. Im engeren Sinn bezeichnet er evangelische Gemeinschaften, wo die Mitglieder ähnlich wie in einem Kloster ein Gelübde ablegen. Sie verzichtet auf Privatbesitz und auf die Ehe. Eine der bekanntesten Kommunitäten im engeren Sinn ist die Kommunität Thésée in Frankreich. Der Netzabt Simon Weinreich hat auch schon von ihr erzählt. Und im weiteren Sinn steht der Begriff Kommunität für Gemeinschaften, wo die Mitglieder zwar auch nach einer verbindlichen Regel ihr Christsein gestaltet. Dazu gehören regelmäßige Treffen, Einkehrzeiten etc. Aber sie müssen sich nicht aus dem Beruf oder der Familie lösen. Sie können also heiraten, Kinder haben, das ganze Programm. Die Kommunität Don Camillo, die ich jetzt besuche, ist so eine Kommunität im weiteren Sinn. Mit etwas mehr Wissen im Gepäck mache ich mich auf den Weg nach Momirei. Meine Zugreise führt mich von Zürich nach La Tène. Ein kleines Dörfchen im Kanton Neuenburg, nahe an der Grenze zum Kanton Bern. Von La Tène geht es noch ein paar Kilometer bis nach Momirei. Ich bin mega froh, dass ich das alles nicht muss laufen an diesem verregneten Tag, weil am Bahnhof holt mich die Barbara Weiss ab. Sie ist schon seit 28 Jahren in der Kommunität Don Camillo und hat heute auch die Leitung. Zusammen fahren wir ein paar Minuten bis nach Momirei. Momirei ist übrigens kein Ort, das ist einfach der Name von diesem Landgut. Auf dem Landgut steht ein Schlössli, das um 1618 gebaut wurde. Früher war es ein Mädcheninternat und heute ist es eben das Gästehaus zu Momirei. Und das Gästehaus wird von der Kommunität Don Camillo betrieben. Aber Momirei ist viel mehr als nur ein Haus oder Schlössli. Es ist ein riesiges Grundstück. Es hat 12 Gebäude, einen kleinen Wald, einen Park, einen Fuss- und Tennisplatz, einen Pool, Weinreben und das alles recht ab vom Schuss. Ich bin echt beeindruckt, wo wir durch die lange Einfahrt fahren. Und ich staune auch nicht schlecht, wo wir in dem Raum ankommen, wo wir das Interview machen. Der Grand Salon. Der Raum sei 400 Jahre alt, erfahre ich. Er hat eine hohe Decke mit Stuck und in der Mitte hängen ein Kronleuchter. An der Wand hat es alte Bilder in goldigen Rahmen und zwei grosse alte Fenster sorgen für viel Licht. Der Boden knarrt und in der Mitte des Raums hat es einen schweren Tisch. Die Barbara Weiss sitzt mit mir am Tisch an und erzählt mir, dass sie und ihr Mann eben schon seit bald 30 Jahren in der Kommunität Don Camillo sind. Sie haben auch ihre Kinder grossgezogen.
Ich glaube, wenn man mich dazu mal gefragt hätte, wie lange ich das so hätte ausprobieren, dann hätte ich also sicher gesagt, ja, vielleicht jetzt mal ein Jahr.
Okay, also ja. Ihr als Familie sind nicht mit dem Gedanken angekommen, wir bleiben jetzt den Rest von unserem Leben da, sondern mehrmals so etwas ausprobieren.
Ja, völlig. Es war wirklich damals mal eben um die 30 gewesen, mit unserem ersten Sohn, der 4 Monate alt war. Und wir haben einfach wirklich eine neue Lebensform gesucht, bewusst auch ausgestiegen aus unseren Berufen. Von Amerika zurückgekommen und da war ein totaler Versuchsballon. Wir haben gesagt, wir können nichts verlieren. Und die Gemeinschaft hat gesagt, wir können auch nichts verlieren. Wir lassen uns aufeinander einlassen. Und aus diesem Jahr Versuch sind die Jahre weitergewachsen. Und wir haben einfach gemerkt, das ist eigentlich das, wie wir leben wollen.
Und wie genau sie hier in der Kommunität leben, das wollte ich dann schon noch klären. Zuerst aber noch kurz etwas zu der Geschichte der Kommunität Don Camillo. Die Wurzeln gehen zurück ins Jahr 1977. Da haben drei junge Männer die Idee gehabt, ein klosterähnliches Leben zu führen. Sie sind miteinander in einem Wege in der Nähe von Basel gezügelt. Eine gemeinsame Kasse, Gebetszeiten und Seelsorge sind wichtige Bestandteile von ihrem Wegeleben gewesen. Die klosterähnliche Wege ist über die Jahre gewachsen. Man ist immer wieder in andere Wohnungen gezügelt. Es hat dann auch Ableger in Berlin und in der Stadt Bern gegeben. 1986 hat die Gemeinschaft ein neues Haus gesucht, wo man gemeinschaftlich wohnen kann und was auch genug Platz hat für Gäste. Mit Momirei hat man den perfekten Ort gefunden und nach intensiven Verhandlungen war es 1988 dann soweit gewesen. 11 Leute von der Kommunität sind in Momirei eingezogen und haben das Gästehaus angefangen zu bewirten. Mit den Jahren sind immer mehr Mitglieder dazugekommen und die Gebäude in Momirei sind Schritt für Schritt renoviert und ausgebaut worden. Die Basis des Zusammenlebens in der Kommunität Don Camillo ist seit Anfang an der Glaube an Jesus. Jetzt aber wieder zurück zu der Barbara Weiss. Ich möchte von ihr wissen, wenn sie jemandem muss erklären muss, was eine Kommunität ist, was sagt sie dann?
Ich erkläre es so, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die sagen, hey, wir wollen in unserem Leben den Glauben und den Alltag teilen. Und wir wollen miteinander ein Abenteuer eigentlich auch leben. Und vielleicht ein kleines Kontrastmodell zu dem, was man sonst in der Gesellschaft lebt. Und das heisst, Kontrast ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, es ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach ein bisschen anders. Es ist ein bisschen schräg auch. Aber gerade in einer Gesellschaft, die ganz individuell unterwegs ist, ist, glaube ich, das so uns allen ein Anliegen, wie mit anderen verbindlich unterwegs sein und das ermöglicht wiederum Sachen, die mir selber gar nicht möglich ist. Zum Beispiel eben der Ort, der wunderschöne Ort Momirei, wo man miteinander gestaltet und trägt und so auch Leute empfangen können. Und ich glaube, das ist auch etwas, Was ist eine Gemeinschaft? Ja, man kann natürlich eben verschiedentlich verbunden sein. Und ich glaube, bei uns ist schon der Glaube das Wichtige. Und viele von uns würden vielleicht gar nicht unbedingt so gern ganz regelmässig irgendwo in eine Kirche ein- und ausgehen. Aber Gemeinschaft, das hat so viel mit Alltag zu tun. Man ist nicht einfach nur am Sonntag zusammen, sondern man ist wirklich einfach teilt den Alltag. Und das hat Höhe und Tief drin. Und das erleben wir als sehr, sehr reich.
Öffentlich hingerichtet werden kann jeder und jede, der zum Beispiel eine Bibel daheim hat. Christinnen und Christen in Nordkorea leben wegen dem immer in Angst. Darum findet am 10. und am 17. November der Sonntag der verfolgten Kirche statt. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, die weltweit rund 365 Millionen Christinnen und Christen betrifft. Am Sonntag von der verfolgten Kirche ladet die Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit von der Schweizerischen Evangelischen Allianz ein, um für die Christinnen und Christen zu beten, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Im Fokus stehen dieses Jahr neben Nordkorea auch die Länder Burkina Faso und der Iran. Beten für die Menschen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Infos und Material gibt es auf verfolgung.ch.
Glaube und Alltag teilen, da denkt man schnell mal an eine riesige WG. So ist das bei Ihnen aber nicht, erzählt mir Barbara dann noch. Zuerst frage ich sie aber, warum ist sie eigentlich seit 28 Jahren da? Warum hat sie ihr so den Ärmel hineingezogen?
Ich glaube, es hat schon mit dem zu tun, dass das Grundlebensgefühl ist, da ist Zufriedenheit. Und da ist Sinnhaftigkeit.
Mhm. Hat es damit zu tun, dass man nicht so für sich alleine ist?
Ich glaube schon.
Sondern eben in dieser Gemeinschaft sich irgendwo auch ein Stück weit getragen fühlt? Oder?
Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es getragen fühlen. Und manchmal bin ich die, die man muss tragen muss. Und manchmal bin ich die, die auch kann jemand anderes tragen oder unterstützen. Das wechselt es immer wieder auch ein bisschen. Mhm. Und eben, es ist ein Grundgeflecht oder eine Grundverbundenheit, die es eben auch ermöglicht, immer wieder aufzumachen und auch Neues reinzulassen. Und Menschen für eine Zeit aufzunehmen. Und ich stelle mir einfach vor, also ich habe große Bewunderung von Leuten, die das alleine machen, Häuser aufmachen und sie sind als Familien oder als kleine Gemeinschaft. Und ich denke mir immer, wow, wenn man eben dann am Schluss Küche und Bad teilt, wenn es dann so nahe kommt, das weiss ich nicht, ob ich das könnte. Ich bin sehr
froh.
Das
ist ja noch wichtig zu sagen, das ist ja bei euch nicht so. Also gehen wir doch mal ein bisschen konkreter, wie ist denn das Leben da in dieser Kommunität? Also wir sind da auf einem sehr schönen Anwesen, Momirei. Einige Häuser gehören zu dem Anwesen, ein grosses Grundstück, viel Platz. Sprich, man hat wirklich seinen eigenen Bereich. Man wohnt nicht in einer riesigen WG, wo man Dusche und Küche und so teilt, sondern man hat wirklich seine Wohnung, oder?
Ja, jedes von uns lebt in einer Wohnung, je nach Grösse der Familie auch angepasst. Auch der Ort, das wechselt manchmal, wenn wir uns sagen, das ist dann nicht unsere Wohnung und ich bin immer in der, sondern jetzt bei uns sind die Kinder ausgeflogen. Das ist jetzt gerade noch gut, wie es jetzt ist, aber es kann sein, dass mir die Wohnung wieder verlöhnt, wenn eine Familie mit kleinen Kindern oder so kommt. Und dann Personen, die allein sind, wir haben ja Single, die bei uns mitleben, da schauen wir auch, ob jemand das Bedürfnis hat, allein zu wohnen. Und dann versuchen wir das, auch dem Rechnung zu tragen. Oder dann gibt es eben neuer zwei Frauen, drei Frauen, die sagen, eigentlich würden wir gerne WG-mässig wohnen. Und ich glaube, der schöne Ort, es war immer so lustig, unsere Kinder haben manchmal so gesagt, weißt du, Momirei ist einfach wahnsinnig schön und es wäre noch viel schöner, wenn wir keine Gäste hätten, wenn das einfach uns wäre, oder? Weil man teilt auch viel mit, nicht nur in der Gemeinschaft, sondern auch mit den Leuten, die immer rein und raus gehen. Und gerade für die Kinder, sie haben ja das nicht gewählt, oder? Sie sind mit uns da dabei. Aber auch zu sagen, den Ort können wir nur beleben, weil wir ihn auch auftun. Also das wäre viel zu luxuriös für uns alle, oder? Und es ist wie, wir haben den anvertraut bekommen, um ihn zu teilen. Und das kann auch sein, dass wir weiterziehen als Gemeinschaft. Der gehört uns nicht.
Ihr habt da noch ein Gästehaus, das ihr eigentlich bewirtet als, als Gemeinschaft. Da ist Leben. Da kommen viele Gruppen oder Einzelpersonen. Ja, ist es da manchmal nicht auch fast dann zu viel Betrieb? Oder wie nimmt man sich da auch mal raus?
Ja, das ist eine grosse Herausforderung natürlich. Ich denke mir, alle, die ein Unternehmen führen, sieht das in der Gastronomie, Hotelbereich. Es ist immer die Frage, wenn du natürlich so ein Unternehmer bist oder eine Unternehmerin, wo ihr grenzt, ist die auch gut ab. Ferien zum Beispiel gehen wir immer weg. Und da tun wir uns organisieren. Wir haben eine Struktur im Betrieb auch, wo klar ist, da reden wir oder da sprechen wir auch die Ferien ab und die Begleitungen von Gästen. Und dann kannst du wirklich, bist weg. Dann ist die Stellvertretung da. Da sind wir gut organisiert.
Die Barbara hat etwas Wichtiges angesprochen. Das Arbeiten. Die Mitglieder der Kommunität und Camillo müssen nämlich nicht alle ihren Beruf aufgeben. Die einen arbeiten nach wie vor in ihrem Job, den sie vorher hatten. Zum Beispiel Daniela Baumann, sie, die mir das Mail geschrieben hat. Seit einem halben Jahr ist sie in der Kommunität und erzählt mir jetzt von ihrem Alltag.
Ja, mir ist es effektiv so, die Tage sind sehr unterschiedlich. Also wenn ich da arbeite, dann ist natürlich das Schöne für mich, dass ich an unserem Stundengebet teilnehmen kann, das wir am Morgen, Mittag und am Abend haben. Und ja, für mich ist das so ein bisschen etwas vom Schönsten da, eigentlich so die Strukturierung durch die Gebetszeiten, wo man zusammenkommt, sich gemeinsam ja, kurz innehalten, mitten im Alltag und ausrichtet auf Gott und ja, irgendwo auf das, was einem wichtig ist im Leben. Und dazwischen bin ich am Arbeiten, auch in meinem Homeoffice. Ich finde es spannend, so dass die beiden, sage jetzt, so ein spezielles gemeinschaftliches Leben und aber eben in dem Sinn ganz normale Arbeiten.
Ab und zu pendelt Daniela zum Arbeiten auch auf Zürich. An diesen Tagen kann sie nicht am Gebet teilnehmen. Dabei ist das genau etwas von dem, was sie eben so fest schätzt an dem Leben in der Kommunität.
Ja, für mich ist das definitiv ein Hauptbeweggrund gewesen, ja, dass ich das sehr spannend finde, wie da der Alltagsleben, das ganz normale Leben, sage ich, und der Glaube zusammenkommt. So. Das, und das schätze ich jetzt auch ungemein an diesen Tagen, eben, wo ich von da aus arbeite, wo ich morgen aus dem Gebet ins Büro gehe und am Mittag aus dem Büro wieder ins Gebet. Das ist irgendwie, das fließt zueinander rein. Und ich finde das etwas sehr Schönes. Ich finde es manchmal auch ein bisschen erschreckend zu merken, wie schnell man halt auch wieder von seiner Arbeit oder irgendwelchen Fragen und Herausforderungen eingenommen ist. Selbst wenn ich mich eine Stunde vorher gerade noch ganz bewusst auf Gott ausgerichtet habe. Man ist so schnell, oder ich erlebe es so schnell wird man von irgendwelchen Pendenzen eingenommen. Und, ja, und umso wertvoller finde ich es, immer wieder die Oasen zu haben, die Momente. Und klar könnte ich mir die auch nehmen, wenn ich jetzt anders würde leben, oder? Das ist ja eigentlich, ja, das kann man ja im Prinzip überall machen. Aber mir hilft es extrem, so die Struktur, die ein bisschen von aussen gegeben ist, zu haben. Vor allem auch das Zusammenkommen mit anderen. Nicht einfach nur für mich allein sitzen, sondern dass, ja, man kommt da aus all seinen Aufgaben, wo man drin ist, trifft man sich in der Chapelle, kommt kurz zusammen, und dann geht jeder wieder in sein zurück quasi. Und ja, das finde ich sehr, sehr etwas Bereicherndes, ja.
Auch jetzt, als ich zu Momirei bin, ist gerade so eine Gebetszeit. Das Mittagsgebet, kurz nach dem 12. Wir machen uns darum auf den Weg über ein Hauptgebäude. Im oberen Stock ist die Chapelle. Und einmal mehr staune ich, als ich plötzlich ganz unerwartet in einer richtigen Kapelle drin stehe. Mit schönen, farbigen Kirchenfenstern. Statt Kirchenbänken hat es aber Stühle. Etwa 11 Leute sind da und dann geht es auch schon los.
Ewiger Gott, in der Mitte des Tages kommen wir zu dir, der du unseres Lebens Mitte bist. Richte uns aus nach dir, lass uns in deinem Licht und deiner Wahrheit unterwegs sein.
Immer jemand von der Kommunität leitet die Gebetszeit. Es ist ein liturgisches Tagezeitengebet nach gregorianischer Art. Ganz ähnlich, wie man das wahrscheinlich auch in einem Kloster erleben kann. Und es wird nicht nur gebetet, sondern auch zusammen gesungen und Psalmen gelesen.
Amen. Halleluja.
Die Gebetszeit geht etwa 10 Minuten. Nachher geht jeder wieder zurück in seinen Alltag, zu den Kindern, geht essen, geht arbeiten, ja, was halt gerade ansteht. Die Gebetszeiten gibt es jeden Morgen und Mittag und dreimal in der Woche auch am Abend. Und am Sonntag gibt es in der Chapelle auch einen reformierten Gottesdienst, der auch für Besucher offen ist. Ich frage Daniela, ob sie sich jetzt, wo sie in der Kommunität lebt, mehr verbunden fühlt mit Gott, eben gerade durch diese Gebetszeiten.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann es nicht so grundsätzlich beantworten. Ich erlebe das Verbundensein mit Gott sowieso häufig auch ein bisschen in einer Wellenbewegung, wo ich Phasen erlebe, wo ich würde sagen, ja, ich spüre hier sehr die Verbundenheit und dann gibt es aus welchen Gründen auch immer Phasen, wo ich sie weniger erlebe und ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt nicht extrem verändert. Also ich bin jetzt ja noch nicht so lange da. Ich bin auch immer, glaube ich, in dieser Hinsicht auch noch ein bisschen meinen Rhythmus am Finden.
Auch noch ein bisschen am Finden, wie das Leben in der Kommunität funktioniert, ist der Joel Keller. Er ist auch erst seit ein paar Monaten in Momirei, zusammen mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern. Ich finde das schon noch spannend, dass man als Familie den Schritt macht und in eine Kommunität zügelt. Was hat sie dazu bewegt? Er erzählt mir, dass bei ihnen sowieso ein Wechsel angestanden wäre. Er ist nämlich reformierter Pfarrer und es hat sich abgezeichnet, dass ein Stellenwechsel bevorsteht.
Und wir haben verschiedene Sachen angeschaut und in den meisten anderen Orten ist es so, wenn man dann Stellen sieht, dann überlegt man sich, was würde es bedeuten, dort hinzuziehen und dann baut man alles um die Arbeit herum auf. Und da ist es umgekehrt. Da war zuerst mal die Entscheidung, wie wäre es, wenn wir hier wieder zu der Kommunität dazukommen. Okay, wir würden hier wohnen und dann hat sich dann mal klargestellt, dass wir intern arbeiten, aber wie und was, das war gar noch nicht zuvorderst gewesen. Und allein das hat mich angefangen zu faszinieren und zu merken, wieso bauen wir unser Leben immer zuerst um die Arbeit auf und das Bestimmte, wo wir wohnen und unser Rhythmus und alles. Wieso nicht zuerst einfach mal Gemeinschaft oder mit wem dass wir unterwegs sind und dann die Wohnform und die Arbeit ist dann Teil des gesamten Projekts. Die ganze Prioritätsstellung ist anders. Und das hat mich von Anfang an fasziniert zu merken. Okay. Was sind eigentlich die Werte, die mir wichtig sind im Leben? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das meine Frau und ich zusammen geteilt haben und nicht einfach jetzt meinen Job oder ihren Job und schauen, wie es dann zusammen aufgeht. Das hat uns auch fasziniert. Und dann haben wir gedacht, doch, das passt. Da wollen wir reinsteigen. Und je mehr, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, je mehr hat uns der Gemeinschaftsgedanke gefallen. Und von der Arbeit, von der Aufgabe her, das ist Teil vom Projekt, das ist Teil von der Vision, vom gemeinsamen Wohnen, vom Teilen und so weiter. Und das entspricht uns jetzt auch. Und so hat sich das zusammengefügt und gemerkt, das hat mehr Bestätigung und Freude als Wenn und Aber und Skepsis ausgelöst.
Der Joel hat also seinen gut zahlten Job als Pfarrer an den Nagel gehängt und arbeitet jetzt zu einem Basislohn auf dem Betrieb zu Momirei. Mal im technischen Dienst, mal im Unterhalt. Er ist einer von denen, die intern arbeiten, weil Arbeit gibt es da genug. Sie bewirtschaftet ja als Kommunität ein Gästehaus mit 36 Zimmern, fast 100 Betten und einem Restaurant. Da braucht es Leute, die im Betrieb mit anpacken und auch dafür sorgen, dass die ganze Anlage sauber und gepflegt ist. Und wenn wir gerade beim Thema Arbeiten sind, kommen wir zu einem weiteren spannenden Punkt, das Thema Geld. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, in der Kommunität teilt man das Geld miteinander. Das heisst konkret, das Vermögen, das man vorher hatte, darf man behalten. Aber das Einkommen kommt in eine gemeinsame Kasse. Daniela, ihren Lohn, den sie auswärts verdient, kommt zum Beispiel in die Kasse rein. Und mit dem Geld wird jedem Mitglied einen Basislohn gezahlt. Jeder bekommt gleich viel. Ich kann mir irgendwie echt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Darum habe ich da schon noch einige Fragen.
Und spannend ist, die Aufteilung ist nicht, jeder bekommt gleich viel, sondern jeder bekommt das, was er braucht. Und wir als Familie brauchen vielleicht etwas anderes als die andere Familie mit Teenie-Mädchen. Die brauchen vielleicht mehr und andere, die allein sind, brauchen vielleicht weniger. Also es ist nicht für jeden das Gleiche. Es wird so gehandhabt über ein Budget. Wir haben jetzt mal eingegeben, was wir das Gefühl haben, das ist das, was wir brauchen. Und wenn das Gesamtbudget aufgeht, dann ist vielleicht gut. Und sonst muss man tatsächlich dann ansitzen und diskutieren, was kann man aufschieben, was ist wirklich wichtig. Reich wird man so definitiv nicht. Das Sparen können wir uns mit dem nichts. Wir haben keine Budgetposten für Zukunft. Also es ist eine Form, wo man sich dafür entscheidet, zu sagen, ich will mit dem leben, was ich brauche. und nicht mit dem, was ich mir alles wünsche.
Puh, also ich weiss nicht recht. Ich finde, das tönt fast danach, dass man seine Wünsche und Träume einfach komplett muss begraben. Wie ist es denn mit grösseren Sachen, wie zum Beispiel Ferien?
Ja, das ist auch etwas, wo man budgetiert. Und da ist es schon, wenn ich das bis jetzt wahrnehme, ist schon wichtig, dass man auch das in dem Sinn zu dem steht, was man für das Bedürfnis hat, also das irgendwie ferienmässig oder sonst irgendeine Anschaffung oder so, dass man nicht das Gefühl hat, nein, das geht jetzt da nicht mehr, sondern man muss sich halt überlegen, okay, wie viel Geld brauche ich für Ferien beispielsweise nächstes Jahr. Und dass man das dann budgetiert und dann, wie es die Joel vorher gesagt hat, dann schaut man dann, geht es auf und sonst, ja, muss jeder einmal schauen, einmal drüber. Aber ich nehme es bis jetzt definitiv so wahr, dass man nicht darbt, wenn man da lebt. Also ich finde es eigentlich sehr schön, so zu merken, man braucht eigentlich nicht wahnsinnig viel, man braucht nicht die krassesten Ferienreisen oder das verrückteste Auto oder ich weiß nicht was, um ein gutes Leben zu haben. Also irgendwo, ja, ist das für mich schon auch ein Grund gewesen, hierher zu kommen, weil ich das Gefühl habe, man lebt da zwar ein vielleicht im Vergleich einfaches Leben, aber es ist irgendwo schön, es ist beglückend, es sind aber andere Sachen, wo irgendwie die Lebenszufriedenheit ausmachen, als möglichst viel Besitz zu haben.
Okay, also so wie ich das verstehe, darf man weiterhin zu seinen materiellen Bedürfnissen stehen, aber die sind vielleicht dann automatisch gar nicht mehr so im Fokus, weil anders wichtiger wird. Der Joel sieht die gemeinsame Kasse sogar als Befreiung.
Ich empfinde es insofern als Befreiung, dass mich vorher manchmal den ganzen Konsum gestresst hat. Wir haben vorher vielleicht mehr verdient und mir überlegt, was soll man mit dem Geld anfangen, weil wir haben eigentlich bescheiden wollen leben vorher. Das war nicht riesig viel, aber trotzdem gefunden, nein, ich will nicht noch mehr Zeug horten und noch mehr Sachen anschaffen. Und da ist das wie eine Grundhaltung, wo wir reinkommen, wo mir eigentlich entspricht, wenn wir sagen, ja, wir wollen schauen, was brauchen wir wirklich zum Leben und das dürfen wir haben.
Das mit dem Befreiungsschlag, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Es ist ja vielleicht doch auch noch schön, wenn das Geld und Besitz nicht mehr so wichtig muss sein, wenn man nicht mehr so viel Gedanken daran muss verschwenden. Aber eben, der Joel ist erst seit ein paar Monaten da. Ich finde, ich muss über das grosse Thema Geld auch noch mit der Barbara Weiss reden. Sie ist schliesslich schon lange dabei.
Wenn die Ausgaben, die berechneten, viel höher sind, als das wir Einnahmen haben, dann muss man je nachdem noch mal drüber. Über das Gesamtbudget. Und dann ist es vielleicht dann nicht möglich, dass, sagen wir mal, alle die drei Familien, die jetzt ein Velo budgetiert haben, gerade im nächsten Jahr das Velo anschaffen können. Aber eben häufig geht es wirklich auf.
Und das ist eine Freude. Man muss dann damit auch miteinander diskutieren, ja. So, warum willst du jetzt diese Anschaffung machen? Und ja. Ich will aber das, oder ich sehe jetzt das nicht, dass du 3'000 Franken für Ferien nächstes Jahr ausgibst. Also geht man dann da auch ein bisschen hart miteinander? Oder wie, ja, muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist eine gute Frage.
Also ich stelle mir vor, wie so bei Budgetdiskussionen in einer Firma, oder? Wo jede, ja, Abteilung ihr Budget, ihre Vorstellung hineinbringt, ja, und dann muss man ein bisschen schauen, ja, nein, ja, aber da muss man mal einsparen, oder?
Genau, das ist ja eben jetzt das, wo du mich auch fragst, es geht ums Private, und dort tun wir dann nicht im grossen Kreis darüber reden und du brauchst jetzt ein paar neue Schuhe oder was, irgendeine so eine Vorstellung, nein, das ist dann nicht so, aber jetzt, ich will die Leitung von diesem Ort haben, plus meine Kollegin, die die Finanzen auch jetzt führt oder Kasse führt, da führen wir dann auch Gespräche führen mit den Leuten, mit einzelnen Partien, aber gerade wenn es nicht aufgeht oder wenn jemand ein spezielles Anliegen hat. Ja, man lernt auch, für etwas fragen und das aber auch zu formulieren und dann aber auch wieder zur Disposition zu stellen. Vielleicht ist es jetzt nicht gerade instant möglich oder wichtig. Ja.
Wo siehst du den Vorteil an so einem Leben, wo man eben das Einkommen so teilt? Gibt es für dich? Also gibt es sicher einen Vorteil für dich, oder? Sonst würdest du es ja nicht machen.
Ja. Also ich glaube, das eine ist, das Thema Geld ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Oder wir als Schweizer, die meisten von uns ja genug haben. Aber darüber reden ist nicht ganz einfach. Auch grosszügig sein. Auch vielleicht mit weniger können grosszügig bleiben. Und es hat eben spannenderweise auch eine Freiheit drin, weil ich mir eben gewisse Sachen gar nicht überlegen muss. wir haben unsere Auto, wir haben einen Autopool und wir teilen die und wir haben unsere Auto fast alle geschenkt bekommen. Ja, muss man nicht überlegen, was für ein Automarke oder was für ein Auto muss ich jetzt oder soll ich, darf ich mir anschaffen?
Also bringt es eigentlich fast eine Freiheit rein, ja, dass du gewisse Gedanken nicht machen musst.
Eindeutig. Und eben auch einander gegenseitig auch ein Teil Versicherung zu sein. Also eben, wenn es bei jemandem plötzlich irgendwie Gesundheitskosten so aufgrund von einem Vorfall explodiert, kann man sagen, okay, jemand anderes hat wahrscheinlich ein bisschen weniger gebraucht. Dann ist einander auch Sicherheit.
Spannend. Die Barbara, der Joel und Daniela sagen also alles das Gleiche. Der Besitz und das Einkommen teilen bringt ganz viele Vorteile, wie zum Beispiel eine neue Freiheit und auch Sicherheit. Das kann ich irgendwie alles gut nachvollziehen. Und gleich, ob ich bereit wäre für das, das weiss ich nicht so recht. Ich gebe es zwar wirklich überhaupt nicht gerne zu und schäme mich auch fast, das zu sagen, aber das Geld ist mir, glaube ich, doch noch etwas zu wichtig. Ich lasse das Thema Geld jetzt einfach mal so stehen. Ich habe nämlich noch ein paar andere Fragen rund ums Leben in der Kommunität. Wenn man das so hört, Geld teilen, zusammen wohnen, zusammen beten, da kommt einem vielleicht auch schnell mal der Begriff Sekte in den Sinn. Ich spreche Barbara darauf an.
Ja, ich glaube, hilfreich ist, dass eben die Eigenverantwortung, die Mündigkeit von uns Erwachsenen, die Mitglieder sind, grosse Wichtigkeit hat. Und man kann sagen, beim Reden, unsere Kinder, die sind natürlich dabei, weil überall, wo die Eltern logischerweise hingehen und die Kinder ja mitziehen, aber sie sind nicht Mitglieder. Sie sind auch nicht die, wo wir die Erwartung haben, dass sie die nächste Generation ist, die übernimmt. Auch dort eine Mündigkeit, wenn wir auch, dass die Kinder selbstständig werden und sich abnabeln und vielleicht kommen sie wieder zurück. Aber dann wäre es wie... Bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Das ist niemand in dem Sinn zurückgekommen und hat gesagt, wir wollen da auch einsteigen. Völlig okay. Einerseits aber die Mündigkeit, dann auch ist es, wir nennen es eine Portierskoppe, es sind verschiedene Leute, die ein Gespräch führen, wenn jemand Interesse hat, zum Reinkommen. Es ist nicht einfach eine Person, die sagt, so machen wir es und dadurch geht es. Wir sind recht demokratisch organisiert.
Sie haben keinen Guru.
Nein, genau. Ja, ich glaube, es ist uns wichtig, dass auch, gerade jetzt vom Glauben her, dass ein paar Theologen dabei hat. Wir haben auch eine rechte Weite und eine Buntheit von verschiedenen Hintergründen und Anliegen. Und doch, glaube ich, ist es gehabt, in einem guten Gerüst, das uns immer wieder ins Leben führt. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, was auch geholfen hat über alle Jahre, ist, weil unsere Kinder sind in der öffentlichen Schule. Wir hätten uns nie vorstellen, dass wir Kinder noch da schulen. Das war wichtig, auch der Kontakt in die Region. Und die Menschen sind gerne hier gekommen. Wir hatten die halbe Schule da im Schwimmbad im Sommer. Das war natürlich cool, hier hinzukommen. Aber es hat auch die Möglichkeit gegeben, ja, auch in politischen Ämtern haben wir uns engagiert. Und auch jetzt noch war jemand jetzt lange in der Politik, da in der Gemeinde gewesen, oder früher in der Schulpflege. Und das hat natürlich auch Berührung gegeben. Und man hat gemerkt, ja, das sind ja Menschen wie du und ich. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber wir haben uns nicht abgekapselt und das Gefühl gehabt, wir leben etwas Besseres oder wir müssen uns schützen, gar nichts.
Mündigkeit und Demokratie wird also gross geschrieben in der Kommunität Don Camillo. Ich bin in dieser Podcast-Folge auf der Suche nach Alternativen zum Leben im Kloster. Nach einem bewussteren Leben. Nach dem Besuch in Momirei und nach diesem Gespräch mit Barbara, Daniela und Joel würde ich schon sagen, ja, Kommunität hat gewisse Parallelen zum Leben im Kloster. Es kann ein Stück weit eine Alternative sein. Wie sehen Sie das selber?
Ja, ich habe einen hohen Respekt vor Leuten, die auch sagen, ich lebe zölibatär und ich lebe in einer klösterlichen Gemeinschaft. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht so denkbar gewesen. Und jetzt in der Kombination, die Familie, den Weg mit der Familie zu gehen und doch in einem gewissermaßen klösterlichen Kontext zu leben, mehr Individualität natürlich und trotzdem der Rhythmus. Also für mich zum Beispiel am Morgen, ich stehe am Morgen auf und ich gehe auf die 7 in die Chapelle. Und das Erste, was ich sage, ist, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Und das ist, also, das ist irgendwie so etwas Bewusstes und das begleitet mich im Tag. Und manchmal am Mittag so das Timeout, so in der Mitte vom Tag, sich nochmal auszurichten und wieso mache ich Sachen, oder? Jetzt, okay, der Morgen ist so schwierig, ich lege es jetzt Gott bewusst an. Und es läuft nicht einfach der Tag und Puff und so, aber falsch müsse ins Bett schon auch. Aber es hat wie diese Unterbrüche, jetzt gerade von der Gebetszeit her.
Und was sagen Daniela Baumann und Joel Keller?
Ja, es hat schon viele klösterliche Elemente. Mit jemandem, der schon lange dabei ist, da, hat gesagt, in den Anfängen, wo sie da im Mammerheim waren, haben mal, ich weiß nicht mehr, ob Radio oder Fernsehen aus der Region, hat ihnen den Titel Familienkloster gegeben. Und das hat ihm eigentlich sehr gefallen. Also, das ist ja sicher etwas, was vom klassischen Kloster uns unterscheidet, dass wir alleinstehende Paar, Familien, alles gemischt sind. Und die Struktur, das Glauben teilen, oder sagen wir, der zentrale Wert, die Stellung vom Glauben, auch von der Spiritualität, das Gemeinschaftliche, ja, das ist alles da auch der Fall, ja.
Im Unterschied zu Kloster haben sie gemerkt, dass man, wenn man unterschiedliche Lebensformen und Situationen hat, nicht kann die gleichen Regeln und den gleichen Maßstab für alle aufgreifen. Wir haben darum nicht Regeln, wie man das in einem Kloster hat, sondern wir haben eher Grundwerte oder sagen, das ist uns wichtig, jetzt Tageszeitgebet. Nicht jeder kann alle Gebete machen. Das geht bei uns als Familie gar nicht, weil dann muss man ein Kind ins Bett tun oder das Mittagessen oder weiss ich was. Also, es kann nicht jeder gleich mitmachen. Und durch das, wenn man so unterschiedlich zusammengemischt ist, braucht es viel mehr Freiraum, Spielraum. Aber wir haben gemeinsame Werte, die in eine ähnliche Richtung gehen. Das schon, wie das ausgestaltet wird, das ist dann für jeden gleich auch wieder ein bisschen anders.
Für mich wird es Zeit, um mich wieder auf den Heimweg zu machen. Im Zug habe ich Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Was ich da in der Kommunität und Camilla gehört und erlebt habe, finde ich sehr spannend. Gerade der Unterbruch im Alltag mit den Gebetszeiten und das Leben in einer Gemeinschaft, die einem trägt, das sehe ich als grosse Vorteile. Vor allem in einer Zeit, die so hektisch ist und sich das Leben für viele Menschen ein bisschen nach einem Rennen im Hamsterrad anfühlt. Ich glaube, in einer Kommunität lebt man wirklich bewusster. Das zeigt sich ja schon im Umgang mit Geld und Besitz. Nach dem Interview habe ich mit Barbara Weiss noch ein bisschen weitergeschwätzt, auch über die Frage, ob ich mir das dann vorstellen könnte, in einer Kommunität zu leben. Gute Frage. Ich glaube aktuell nicht. Aber wie sagt man so schön? Sag niemals nie. Und wie ist das bei euch? Könntet ihr euer Leben in einer Kommunität vorstellen? Oder löst es euch beim Gedanken daran gerade ab? Oder seid ihr lieber digital unterwegs und würdet euch darum das Netzkloster mehr entsprechen? Mich interessiert eure Meinung. Schreibt mir doch über das Kontaktformular auf erf-medien.ch/podcast.
Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
erfmedien.ch/podcast.